SWR1 Radioreport Recht.
Mit Frank Bräutigam. Guten Abend. Mein Gast ist heute der Generalbundesanwalt Peter Frank, oberster Strafverfolger des Bundes. Mit ihm spreche ich über das Lübcke-Urteil aus der vergangenen Woche und über die Gefahr von Rechtsextremismus in Deutschland. Herzlich willkommen, Peter Frank. Meine erste Frage an Sie. Vor ziemlich genau einer Woche fiel in Frankfurt das Urteil zum Lübcke-Prozess. Ein wichtiger Fall. Sie haben die Rolle der Anklagebehörde dort vertreten. Ein wichtiger Fall im Bereich Rechtsextremismus. Das Urteil gegen den Hauptangeklagten Stefan E. Sind Sie damit zufrieden?
Wir konnten mit einigen unserer Anträge ja nicht durchdringen, weswegen wir gegen das Urteil Revision eingelegt haben und den Bundesgerichtshof anrufen oder angerufen haben. Stefan E. ist wegen des Mordes an Dr. Walter Lübcke verurteilt worden. Das war antragsgemäß. Wir hatten allerdings darüber hinaus beantragt, den Mitangeklagten Markus H. nicht nur wegen eines Waffendeliktes zu verurteilen, sondern wegen Beihilfe zum Mord an Dr. Walter Lübcke. Außerdem hatten wir beantragt, dass Stefan E. auch wegen eines versuchten Mordes verurteilt wird zulasten eines irakischen Asylbewerbers, der im Jahre 2016 aus unserer Sicht von Stefan E. mit einem Messer angegriffen wurde, mit dem Ziel der versuchten Tötung. Da konnten wir das Oberlandesgericht Frankfurt nicht überzeugen davon. Wir sind aber nach wie vor davon überzeugt und entsprechend haben wir auch plädiert, dass Stefan Ernst hier der Täter war. Beide dieser Fragestellungen, also sowohl der Freispruch hinsichtlich Markus H., nicht aus Sicht des Gerichts nicht nachgewiesene psychische Beihilfe und eben dieser versuchte Mord an dem irakischen Asylbewerber. Beides wollen wir noch einmal dem Bundesgerichtshof vorlegen und dort das Urteil überprüfen lassen mit dem Ziel, dann eine neue Hauptverhandlung vor dem Oberlandesgericht Frankfurt noch einmal zu erreichen.
Gerade der Angriff auf den Iraker, ich war vor Ort und habe den auch erlebt, dann, wie er vor dem Gerichtssaal dann stand nach dem Urteil, der war extrem enttäuscht. Das können Sie, so verstehe ich Ihre Aussagen, gut nachvollziehen.
Das kann ich sehr gut nachvollziehen aus Sicht des Betroffenen. Als er damals angegriffen wurde, konnte er ja keinen Täter benennen. Er ist von hinten angegriffen worden. Plötzlich kam jemand, radelte an ihm vorbei, stach ihm mit dem Messer in den Rücken. Es ist ja nur dem Zufall zu verdanken gewesen, dass er dort nicht verstorben ist, dass es kein tödlicher, wirklich tödlicher Angriff, einen tödlichen Ausgang auch hatte. Er ist ja auch heute nicht nur traumatisiert, sondern immer noch eingeschränkt, weil der Messerangriff in der Nähe der Wirbelsäule erfolgte. Im Zuge unserer Ermittlungen, ich nenne es jetzt einfach mal Lübcke-Ermittlungen, kamen wir dann auch auf diesen Vorfall. Wir haben versucht, das erste Geständnis von Stefan E., in dem er davon berichtete, dass er in diesem zeitlichen Zusammenhang einmal einen Ausländer, wie er es nannte, angegangen sei. Wir haben versucht, Vergleichsfälle zu finden, die der Polizei bekannt waren. Wir sind dann auf diesen Fall gestoßen. Damals konnte die Staatsanwaltschaft, die örtliche Landesstaatsanwaltschaft, keinen Täter ermitteln. Wir haben diesen Fall dann aufgegriffen, noch einmal aufgerollt, auch an uns gezogen. Also in diesem Fall diese sogenannte besondere Bedeutung bejaht und den Fall in unsere Zuständigkeit übernommen. Und wir haben dann aufgrund eines DNA-Gutachtens an einem Messer, das wir bei Stefan E. gefunden haben, eine DNA-Spur gefunden, die nach unserer Einschätzung, und hierzu haben wir uns Sachverständiger Hilfe bedient, also wissenschaftlicher Hilfe bedient, nach unserer Auffassung eigentlich nur von diesem Asylbewerber stammen konnte. Und daraufhin haben wir dann unsere Anklage gestützt und daraufhin haben wir auch unsere Überzeugung gebildet, dass wir meinen, Stefan Ernst war der Täter dieser Tat.
Der zweite Punkt, wo das Gericht Ihnen nicht gefolgt ist, Sie haben es bereits angesprochen, ist die Rolle des Mitangeklagten Markus H. Im Laufe des Prozesses gab es ja eine weitere Aussage von Stefan E., der gesagt hat, dieser Markus H. sei mit auf der Terrasse gewesen und das wäre dann juristisch gesehen vielleicht eine Mittäterschaft. Das stand zumindest im Raum. Dieser Position sind Ihre Vertreter vor Ort nicht gefolgt. Woran lag das? An diesen vielen wechselnden Aussagen? Weil die Familie Lübcke hat ja gesagt, das glauben wir.
Ja, ich glaube, Sie haben schon den Punkt angesprochen, Herr Bräutigam. Stefan E. hat ja seine Aussage im Laufe des Verfahrens immer wieder geändert, was diesen Punkt anbelangt. Kurz nachdem er festgenommen worden ist, hat er ja in einer sehr ausführlichen, in einer sehr langen Vernehmung gestanden, Walter Lübcke ermordet zu haben. Diese sehr lange Aussage, die sehr erlebnisbasiert letztendlich auch wiedergegeben wurde, die ließ sich in vielen Punkten auch erhärten. Er hat dort Angaben gemacht zum Waffenversteck, er hat Angaben gemacht, wie er versucht hat, einen Arbeitskollegen letztendlich dahin zu bringen, ihm ein Alibi zu geben und Ähnliches. Alle diese Punkte, die er in dieser ersten Aussage gemacht hat, ließen sich objektivieren und durch andere Beweismittel, die wir dann gefunden haben, letztendlich in Deckung bringen. In dieser ersten Aussage hat er gestanden, selbst Walter Lübcke erschossen zu haben. Und in dieser ersten Aussage spielte Markus H. eine Rolle. Aber er hat damals gesagt, er wäre alleine vor Ort gewesen, auf der Terrasse der Familie Lübcke. Im weiteren Verlauf hat Stefan Ernst das immer wieder dann mal geändert. Er hat zunächst einmal dieses Geständnis widerrufen. Dann hat er die Variante gebracht, dass er zusammen mit Markus H. auf der Terrasse gewesen sei, dass die Waffe aber in der Hand des Markus H. gewesen sei. Der Schuss habe sich zufälligerweise gelöst. Es sei nicht geplant gewesen, Herrn Dr. Lübcke umzubringen. In einer weiteren Variante, der dritten Geständnisvariante, waren sie dann beide wieder auf der Terrasse und er, Stefan Ernst, hatte die Waffe in der Hand und hat dann geschossen, planmäßig verabredet. Dieses wechselnde Aussageverhalten, das nach Einschätzung meiner Kolleginnen und meiner Kollegen, die vor Ort waren, also vor Ort in der Hauptverhandlung, so wie sie auch, konstruiert wirkte und sich auch auf Nachfrage nicht durch eine erlebnisbasierte Wiedergabe spiegeln ließ, ließ eben Zweifel aufkommen. Ob das, was Stefan Ernst jetzt also im letzten Geständnis sagt, ob das tatsächlich der Wahrheit entspricht. Und wir mussten uns dann dafür entscheiden und haben gesagt, wir sind als objektive Behörde verpflichtet, das dem Gericht vorzulegen und dann auch zu beantragen und unsere Meinung zu bilden, was sich durch das Gesamtbild aller Beweismittel letztendlich auch nachweisen lässt. Und das ist aus unserer Sicht die psychische Beihilfe. Wir gehen weiterhin davon aus, dass eben das, was Stefan Ernst in seinem ersten Geständnis sagte, insoweit stimmt, als er sagt, er war da alleine dort. Mehr können wir zumindest nicht nachweisen, auch nicht durch andere Beweismittel.
Das ist ja gerade das Spannende, dass in dem Gerichtssaal da die Familie Lübcke quasi ganz nah bei ihren Kolleginnen, bei ihrem Kollegen, die die Anklage vertreten, da sitzen, aber inhaltlich eine ganz andere Position haben, obwohl sie ja irgendwie ja etwas Gleiches erreichen möchten. Das hat ja auch eine menschliche Komponente. Wie geht man damit um, gerade mit der Rolle als Nebenkläger, die diese Familie Lübcke ja sehr präsent mit dort im Gerichtssaal auch besetzt hat?
Ja. Gerade Nebenkläger und wenn ich mir gerade das an Familie Lübcke veranschauliche, Frau Braun-Lübcke, die Kinder Lübcke, die wollen ja wissen, was ist tatsächlich passiert. Das wollen wir als Strafverfolger auch, weil wir das Ziel haben, die Wahrheit zu erforschen. Aber gerade dieses persönliche Wissen, was ist mit meinem Mann, was ist mit meinem Vater ganz zum Schluss seines Lebens passiert? Wie hat er reagiert? Was hat er gesprochen? Was ist ihm persönlich passiert? Was hat er vorher noch an vielleicht einer Auseinandersetzung, also einer verbalen, gab es eine Kommunikation zwischen dem Täter? Wer konkret hat geschossen? Das ist, glaube ich, für Angehörige gerade persönlich so eminent wichtig, das zu erfahren. Wir kennen dies ja auch, und da will ich jetzt vielleicht einen Vergleich über 40 Jahre zurückziehen, an der Ermordung meines Vorgängers Siegfried Buback. Auch sein Sohn, auch seine Familie möchte wissen, wer konkret saß auf dem Motorrad und hat letztendlich die Waffe abgedrückt. Und das ist, glaube ich, dieser persönliche Wissen, das ist ganz, ganz wichtig.
Gerade aus diesem Vergleich merkt man vielleicht aber auch nochmal die Dimension dieses Falls Lübcke, um nochmal so einen Schritt hinter die Details zurückzutreten, die ist schon extrem hoch, das haben Sie gerade nochmal verdeutlicht.
Ja, wir haben hier einen Mord an einem staatlichen Repräsentanten, der eine Politik verteidigt hat, die auf unserer Wertebasis, auf unserer Verfassung gründet, nämlich Recht, letztendlich das Recht zu verkörpern, aber auch die Bedeutung der Grundrechte, des Asylrechts, der Aufnahmebereitschaft. Das hat Walter Lübcke gemacht. Seine Aufgabe als Regierungspräsident konkret war ja vor Ort im Rahmen der Migrationsbewegung Wohnraum zu schaffen für Flüchtlinge, die es nach Deutschland kam. Dafür hat er geworben auf einer Versammlung damals in Lohfelden, Flüchtlinge unterzubringen, letztendlich staatliche Aufgaben verteidigt. Und dafür, für diese Überzeugung, ist er gestorben.
Juli 2018 gab es das Urteil des Oberlandesgerichts München, lebenslange Haft gegen Beate Zschäpe, aber das ist noch nicht rechtskräftig. Dieses schriftliche Urteil hat über 3000 Seiten und das kam zu Ihnen. Jetzt sind die Akten beim Bundesgerichtshof angekommen mit Ihren Anträgen zum Münchner Urteil, ob das Bestand hat oder nicht. Was steht denn da drin in den Anträgen?
Also das sehr viele Anträge zu dem NSU-Urteil. Es gibt verschiedene Revisionsführer mit unterschiedlicher Zielrichtung gegen dieses Urteil. Soweit möchte ich auch noch erinnern, Frau Zschäpe ist zu lebenslanger Haft verurteilt worden, besondere schuldschwere Sicherungsverwahrung. Frau Zschäpe geht gegen dieses Urteil vor, hat verschiedene Anträge, Verfahrensrügen, Sachrüge erhoben. Es ist ein Mitangeklagter, Herr W., verurteilt worden. Auch er geht mit Verfahrensrügen und Sachrüge gegen das Urteil vor. Dann gehen wir auch selbst mit einer eigenen Sachrüge gegen das Urteil vor, weil nämlich ein Mitangeklagter, der zwar verurteilt worden ist, für den wir aber eine deutlich höhere Strafe gefordert haben und dem wir vor allem vorgeworfen haben, Beihilfe zu einem versuchten Mord begangen zu haben und auch Unterstützungshandlungen, Unterstützung der terroristischen Vereinigung NSU, da sind wir nicht durchgedrungen.
Das ist André E., der wurde ja dann wegen Unterstützung der terroristischen Vereinigung zu 2 Jahren und 6 Monaten, glaube ich, verurteilt. Und das war diese Situation am Urteilstag, als dann auf der Zuschauertribüne von rechtsextremen Unterstützern wirklich Jubel ausbrach. Ich saß da oben. Das war eine sehr befremdliche Situation. Also das ist nicht der Jubel, aber dieses Urteil ist der Knackpunkt für Sie, auch das NSU-Urteil unter anderem anzugreifen.
Jawohl. In diesem Fall, also was André E. anbelangt, haben wir Revision eingelegt, weil wir der Meinung sind, dass es noch weitere Unterstützungshandlungen gibt, wegen der André E. vom Oberlandesgericht München freigesprochen worden ist. Und vor allem, wir hatten ja mit unserem Plädoyer hinsichtlich André E. ja auch gleichzeitig noch einmal einen Antrag auf Erlass eines Haftbefehles verbunden. Und diesem Antrag ist damals das Oberlandesgericht ja nachgekommen. Deswegen hat uns dieses Urteil, nämlich dieser Teilfreispruch bezüglich André E., auch völlig überrascht.
Der Bundesgerichtshof wird das prüfen. Wir wissen noch nicht, wie lange das dauern wird. Aber Sie hatten aus Anlass des Münchner Urteils auch gesagt, im NSU-Komplex insgesamt würden die Ermittlungen zumindest nicht abgeschlossen. Das sei noch kein Schlussstrich. Haben Sie das weiter auf dem Schirm? Ermitteln Sie weiter im NSU-Komplex?
Die NSU-Akte, das habe ich damals gesagt, die NSU-Akte wird nicht geschlossen. Denn wir haben ja noch ein offenes Ermittlungsverfahren, das sich gegen Unbekannt richtet, weil wir immer noch auch der Frage nachgehen, gibt es doch vielleicht Personen, die entweder den NSU noch weiter unterstützt haben bei seiner Mordserie, insbesondere eventuell auch vor Ort waren bei den unterschiedlichen Tatorten. Wir haben ja hier eine Blutspur, die sich durch fast ganz Deutschland zog, an unterschiedlichen Orten sind einfach Menschen willkürlich und wahllos erschossen worden, gab es da eventuell vor Ort Unterstützer. Wir haben ja eine ganze Reihe von Fragen, die ja noch auch aus unserer Sicht nicht geklärt sind.
Das war der SWR1 Radioreport Recht im Gespräch mit Generalbundesanwalt Peter Frank. Das gesamte Gespräch von 60 Minuten finden Sie in der ARD Audiothek. Vielen Dank für Ihr Interesse. Mein Name ist Frank Bräutigam.